Ihr betretet die Krypta. Ein eisiger Hauch der Fäulnis weht euch entgegen. Aus uralten Sarkophagen erheben sich bedrohlich laut zwei in Lumpen gehüllte Gestalten. Würfelt Initiative und stellt euch den Gruftschrecken. Gruftschrecken, der deutschsprachige Oldschool-Rollenspiel-Podcast.
In der aktuellen Folge rüsten sich die Gruftschrecken zuerst im Städtchen Lesserton aus, wo sie wettbewerbsmäßig Flaschen hinter sich werfen und sich von gelehrten Monstereinträger aus dem Labyrinth-Lord-Regelwerk vorlesen lassen. Nachdem sie dann den Schock über die rassistisch problematischen Orks überwunden haben, begeben sie sich sofort in die untergegangene Stadt Mor, einen riesigen Dungeon, der fast ohne Wände auskommt, wo sie nicht lange überlegen müssen, ob sie mithilfe ganz besonderen Honigs eine religiöse Epiphanie erleben wollen. Nach den ZuckerkultistInnen bei Mausritter kennen sie da keinerlei Furcht mehr.
Willkommen zu dieser Gruftschreckenfolge, in der Moritz und ich uns in eine kapitalistische Stadt wagen werden, um dort hoffentlich durch das Verprassen von Geld ein wenig zu Ansehen zu kommen. Wir wagen uns in die Stadt Lesserton und sprechen auch über die untergegangene Stadt Mor. Beide finden sich ganz überraschenderweise in der Settingbeschreibung namens Lesserton and Mor. Und Moritz weiß bestimmt mehr über die Geschichte und den Hintergrund dieses alten Produktes von 2010 zu erzählen.
Ja, ich weiß direkt, dass bei mir 2011 draufsteht, weil ich die gedruckte Version natürlich habe. Aber ich will ja nicht klugscheißern. Also es ist auf jeden Fall, sei es 2010 oder 11, für Herr der Labyrinthe erschienen, was es ja für mich damals höchst attraktiv machte. Geschrieben ist es von Jeff und Joel Sparks für ihr Label Faster Monkey Games. Und Jeff Sparks war damals auch eine sehr bekannte Person in der Szene. Der hieß in Foren Big Hera, kann man bei Dragon's Food und sowas auch noch suchen. Der hat damals sehr, sehr viel gemacht und geschrieben. Ja, das Cover ist dunkel und von Peter Mullen, was ja eigentlich nie schlecht ist, und verspricht vollmundig die Ruinen von Mor sowie die Stadt Lesserton vorzustellen. Diese Stadt Lesserton sei ein Paradies für AbenteurerInnen, was sich vermutlich bestreiten lässt, wenn wir das hier alles besprochen haben. Und ich habe hier die Printfassung und da bildet die Innenseite des Umschlags eine riesengroße Hexspielwiese der Ruinen von Mor, was man wahrscheinlich auch viel besser Mor aussprechen würde, aber dann würde man mit mehr noch durcheinanderer kommen. Und enthalten sind drei Booklets, nämlich der Player's Guide to Lesserton, der Player's Guide to Mor und das dickste Heft, sogar mit Klebebindung, nicht Klammerbindung, den Referee's Guide to Lesserton. Und wir starten mal mit dem dünnsten Heftchen, dem Player's Guide to Lesserton, den sich mein Kollege ansehen durfte.
Genau, den habe ich mir angesehen und auf meinem steht 2010. Ich habe allerdings auch die PDF-Version mir zugelegt über Drive-Thru. Wahrscheinlich liegt es daran. Naja, dieser Player's Guide richtet sich, wie es der Name schon vermuten lässt, an die SpielerInnen am Spieltisch. Wir bekommen hier einen Mix aus Beschreibung der Geschichte, Gesellschaft der Stadt und einigen Regelelementen. Teilweise wiederholen sich hier einige Beschreibungen aus dem Spielleitungsband oder umgekehrt, aber das ließ sich vermutlich nicht ganz vermeiden, wenn man extra nochmal ein Band erstellt oder ein Buch erstellt, das sich an den SpielerInnen richtet. Über die Geschichte der Stadt erfahren wir, dass sich um die zerstörte Stadt Mor eine Art kapitalistische Struktur aufgebaut hat, denn die AbenteurerInnen, die sich immer wieder in diese Stadt wagen, bringen Beute mit und diese will schließlich auch verprasst werden. Außerdem brauchen sie ja auch entsprechende Ausrüstung und so entsteht Stück für Stück die Stadt Lesserton mit einem ziemlich kapitalistischen Grundgedanken, nämlich die BesucherInnen der Stadt durch Annehmlichkeiten auszunehmen und das klingt ja schon mal ganz verlockend. Aber die Gesellschaft in Lesserton ist nicht nur kapitalistisch veranlagt, sondern hat auch demokratische Aspekte. So werden in der Stadt zum Beispiel regelmäßig der Bürgermeister und der Anführer der Wache gewählt. Klingt eigentlich ganz gut, aber leider dürfen tatsächlich nur menschliche Männer wählen. Das heißt, Sexismus ist hier ebenfalls eines der Themen, denen man in Lesserton begegnen wird. Wir bekommen dann noch ein paar Flavortexte, welche ersten Eindrücke man so von Lesserton hat. Und es wirkt wie eine ziemlich gefährliche Stadt voller enger Gassen und dubiosen Geschäften, in der man aber auch seinen Gelüsten, ob nun Glücksspiel oder Prostitution, freien Lauf lassen kann. Es gibt dann noch einige Regeln, um zusätzliche Erfahrungspunkte zu generieren, zum Beispiel durch das Verprassen von Geld, was ich ziemlich cool finde. Das erinnert natürlich direkt an diverse Barbarenfilme und Barbaren-Rollenspiele. Aber auch zum Beispiel durch das Vorbereiten von Abenteuern oder Glücksspiel kann man hier Erfahrungspunkte gewinnen. Der kurze Abschnitt über die Einhaltung der Gesetze in Lesserton legt nahe, dass Einheimische deutlich besser behandelt werden und dass vor allem Geldstrafen auf fast alle Verbrechen folgen, außer auf Mord, auf den die Todesstrafe steht. Und das offene Tragen von Waffen wird in Lesserton nicht besonders gerne gesehen, was das Leben für die AbenteurerInnen deutlich erschweren dürfte. Dann erfahren wir in einigen Absätzen etwas über ein paar interessante Orte in der Stadt und ich habe mir mal zwei Orte herausgegriffen, die ich für besonders interessant halte. Du kannst gerne gleich noch welche ergänzen. Zum einen habe ich mir Brinkley's Assurity Trust, ein Geschäft, bei dem man ein Lösegeld hinterlegen kann, wofür man dann einen Anstecker in Form einer Hummel erhält, ausgesucht. Und wird man gefangen genommen, kann man darauf verweisen und mit etwas Glück stehen die fiesen Gegner auf das Geld und tauschen das eigene Leben gegen Bares wieder ein. Also im Prinzip eine kleine Lebensversicherung, die hier dann eine Ingame-Erklärung in dieser Welt findet. Das gefällt mir ziemlich gut. Und als zweites möchte ich auf den oder das Myriadrom hinweisen. Eine Wettarena für 100-Füßlerrennen und ja, 100-Füßlerrennen, nicht 1000-Füßlerrennen, auf die man wetten und damit viel Geld gewinnen oder verlieren kann. Und die Regeln für die Berechnung der Gewinne, die es hier gibt, habe ich zwar nicht ganz verstanden, aber ich finde, das gibt der Stadt einen netten Flavor und seit Undying Sands weiß ich, dass Tierrennen gut funktionieren können in so einem Setting. Also von daher haben mir diese beiden Orte schon mal sehr gut gefallen. Möchtest du noch was ergänzen, Moritz?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja aufgrund meiner professionellen Vorbereitung mir dieses Booklet auch angesehen. Ja, ich habe auch aufgeschrieben, dass es ein Open Carry City ist. Und das erlaubt es aber, die Wachen, die Gruppe dann umso besser im Auge behalten. Mir hat auch Brinkley's Assurity Trust sehr gut gefallen, weil ich das Konzept ziemlich cool finde. Ich finde das auch lustig. Wir alle kennen das. Die Gruppe findet irgendwelche Edelsteine und ja, dann weiß ich nicht. Sage ich halt als Spieler, ja, der Diamant kostet 150 Goldmünzen, fertig. Dafür gibt es hier ein Geschäft und eine Regel. Und zwar gibt es die Fox and Dog Jewelers. Und hier kann man für 5 Goldmünzen einen Edelstein schätzen und zertifizieren lassen, sodass er dann direkt verhökert werden kann. Allerdings können die sich auch irren. Und das finde ich ziemlich cool, denn viele Locations stehen hier in diesem Players Guide, aber die werden dann noch genauer im Referees Guide erklärt, sodass da auch dann die Rennen der wie viele Füße auch immer genauer geklärt sind, inklusive Wetten und alles, was man haben möchte. Und ich fand das sehr, sehr schön. Du hast schon gesagt, man kann durch Glücksspiel Geld verdienen. Es gibt 3 Spiele, die hier schon im Players Guide kurz angerissen werden, aber später dann auch noch mit Regeln unterfüttert, nämlich Blind Painter, seine Art Poker, Quist, ein strategisches Kartenspiel und das von mir bevorzugte Tosspottel, in dem blind eine Flasche auf ein Ziel hinter sich geworfen ja. werden muss. Ein ganz, ganz großes Spiel. Aber ja, auch dafür gibt es dann im Referee's Guide Regeln. Ja, insgesamt, ich habe ganz schlimme Langmar-Vibes gehabt. Zumal ich ja vor, ich weiß, Podcasts sind zeitunabhängig, aber ich habe vor vielen, vielen Jahren mal die DCC-Box teilweise mit übersetzt zu Langmar. Das hat schon so ein bisschen das Gefühl davon. Ich finde es auch ganz cool, dass es mehrere Stadtteile gibt, die alle so unterschiedliche Funktionen haben. The Heights ist halt das Bonds in Viertel. Da muss die Gruppe schon mit modisch und in Pelzen gekleidet sein und mit Juwelen behangen, damit überhaupt irgendwer da mit ihnen auch nur ein Gespräch beginnt. Das gefällt mir alles ziemlich cool und macht mir großen Spaß. Ja, es wird auch noch ein bisschen die Region vorgestellt in dem Players Guide, aber halb so wild.
Ja, dazu will ich jetzt auch noch was sagen. Ich habe ja noch ein paar Sachen, die ich zum Players Guide sagen wollte. Es ging mir vor allem um die Orte, ob du noch welche ergänzen möchtest.
Okay, alles klar.
Hast du ja schon gemacht. Wir bekommen ja hier auch noch ein paar Regeln geliefert. Also es gibt auch noch eine Regelseite dieses Bandes. Und da erfahren wir dann, dass eigentlich nur Menschenkämpfer und Menschendiebe und Halblinge in dieser Stadt existieren und alles andere ist exotisch und muss mit der Spielleitung abgesprochen werden. Das heißt, wir haben hier einen ganz klaren Fokus auf Menschen, würde ich mal sagen. Und natürlich gibt es dann einen Regelteil für die Orkin, also jene, die durch die verderbte Magie, ich sag mal, goblinifiziert wurden, um mal einen Shadowrun-Begriff zu benutzen. Und hier kann man dann auswürfeln, ob man nur einen Aspekt, zum Beispiel Fell oder andersfarbige Haut bekommt. Oder wenn man einen, ich zitiere mal, vollblütigen Orkin spielt, würfelt man halt sehr viele dieser Aspekte aus. Die Begriffe klingen schon leicht problematisch, was diese regelseitige Darstellung angeht. Und ich warne schon mal vorweg, dass die Regeln dazu im Spielleitungsband noch problematischer sind. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Wir bekommen aber hier auch noch Regeln für Kontakte, die durch den Charisma-Wert bestimmt werden und die man durch das Auswählen von Feinden dann noch erhöhen kann. Und auch das erinnert so ein bisschen an Shadowrun mit seinen Regeln für Connections, ist aber für so ein Stadtsetting auch durchaus passend, wie ich finde. Und als letztes bekommen wir dann noch eine lange Zufallstabelle für die Hintergründe der SC und eine kleine Regionsbeschreibung. Und dann ist der SpielerInnenband auch schon an seinem Ende angekommen.
Jawohl. Bevor wir uns den Referee's Guide zu Lasserton ansehen, habe ich mir mal die Ruinen von Mor angesehen. Und ja, das war einst eine mächtige Stadt, die dazu diente, die fruchtbaren Ländereien des nordwestlichen Valnval vor den gefährlichen Humanoiden der nahegelegenen Berge zu beschützen. Aus den untertunnelten Regionen unter dem verrotteten Berg tauchte ein geheimnisvoller Halborg-Herrscher mit einer Armee auf. Der Herrscher der Waldelfen fürchtete diese Streitmacht und stand den Menschen nicht wie vertraglich vereinbart bei. Zerstören, vollkommene Vernichtung, jada, 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 ihr kennt das. Auf jeden Fall ist jetzt alles kaputt und nur wenige trauen sich hierher auf der Jagd nach den Schätzen des untergegangenen Moor. Ich sagte schon, das ist im Prinzip eine riesige Spielwiese. Das ist kein klassischer Dungeon, sondern ich habe wirklich Hexfelder, die größtenteils leer sind und auf denen dann gewürfelt wird, was passiert, sodass sich diese Stadt Moor dann sowohl vor der Spielleitung als auch vor den SpielerInnen gleichzeitig entfaltet. Naja, okay, die Hintergrundgeschichte ist super und aktuell leben hier mehrere Clans der, ich habe die mal Orkblütige oder so genannt, weil ich für dieses Orkin auch nichts weniger Peinliches fand. Die beherrschen nämlich die verschiedenen Bereiche hier. Und interessant ist hier insgesamt, dass es echt mal was völlig anderes ist. Es ist kein Dungeon, sondern was passiert. Netterweise weisen die Autoren darauf hin, dass ich die Regeln für Begegnungsentfernung, Reaktionen und Moral verwenden soll. Das ist nämlich wirklich sinnvoll, denn bei einem Dungeon gibt es ja so schon eine gewisse Steuerung oder kann eine gewisse Steuerung stattfinden, wann, wo, wie, was gefährlich sein soll. Das ist hier nicht. Hier kann ich in jeder Sekunde auf irgendwas Mieses treffen, was mich platt machen kann, ohne Probleme. Und dann ist es gut, wenn ich weiß, das ist 60 Fuß entfernt und das greift mich nicht automatisch so an, sondern es wird auf Reaktionstabellen gewürfelt und auch dieses Wesen hat einen Moralwert, auf den gewürfelt wird bei einem bestimmten Zeitpunkt im Kampf. Das kämpft nicht zwingend bis zum Tode von sich selbst oder von meiner Gruppe. Es gibt jetzt mehrere alte Stadtviertel und zwar, ich habe manche ein bisschen übersetzt, manche nicht, das habe ich jetzt gehalten, wie ich Bock hatte. Es gibt Seven Gate, das sind die sieben Türme, die Zitadelle und die Palastgärten. Es gibt Beaufort, hier gibt es beispielsweise eine Zutrittsmöglichkeit, nämlich die Bresche. Es gibt Plainview, es gibt Great Bridge, da gibt es die Küstenfestung und Fort Gainsay. Es gibt Harborcote, dort ist der Hafen, überraschenderweise der große Markt und der Turm Baronsblick. Es gibt Windward, die Mauerfestung, aber diese Viertel haben heute eigentlich kaum noch Bedeutung. Wichtig sind die Einflussbereiche der Clans. Und die Clans finde ich schön. Das ist ein Fund, womit Moor wuchern kann. Denn es gibt den Bienenclan, einen Clan drogenberauschter Orkins, die unter dem Einfluss von Bienenhonig stehen. Sie beherrschen das Gebiet rund um den großen Markt und kommen sich oft mit dem Froschclan in die Quere. Und sie benutzen auch gezielte Überdosen dieses Bienenhonig zu religiösen Zwecken. Sehr sympathisch, wenn die Schamanen und der ganze Bienenclan dann draufgeschickt ist und verpeilt durch die Gegend läuft und irgendwelche Visionen haben. Auch Charaktere können von diesem Honig, sagen wir mal, profitieren. Ja, die Frösche kämpfen mit Froschgift gespickten Speeren und leben in einer sumpfigen Gegend nahe des Wassertores. Dann sehr zentral ist der Heuschrecken-Clan, der die noch intakten drei Türme im Herzen der zerstörten Stadt bewohnt. Und dann gibt es die Spinnen, die sich ganz im Norden von Moor aufhalten und sie sind vergleichsweise reich. Denn sie handeln mit Spinnenseide und Gegengiften, die aus den Körpern fleischfressender Fliegen gewonnen werden, in Lasserton und haben so ein, sagen wir mal, geregeltes Einkommen. Danach kommen jede Menge Regeln und Tabellen für das Kartografieren der Ruinen. Für Begegnungen, die sind super. Wie gesagt, dieser Dungeon mit großen Luftanführungsstrichen muss halt einfach aus diesen Begegnungen heraus entstehen. Deswegen haben die beiden Autoren sich da wirklich Mühe gegeben und hier ist alles von archäologischen Entdeckungen über Schatzverstecke bis hin zu Wasserquellen zu finden. Dann gibt es eine ganze Doppelseite mit klassischen Kampfbegegnungen, was ich da antreffen kann zum Wegmoschen. Es gibt alles mögliche klassische Monster, aber auch konkurrierende AbenteurerInnengruppen, finde ich immer ganz cool. Es gibt Regeln für das Erstellen von kleinen Ruinen. Es gibt Infos zum Fluch von Moor, zu dem wir hier natürlich nichts verraten wollen, falls ihr das noch spielen möchtet. Aber sehr cool ist, dass mit diesem Fluch zusammenhängt, dass es Hass-Elementarwesen gibt, was auch schon alleine ein sehr cooles Konzept ist. Dann gibt es ein kleines vorgefertigtes Abenteuer, das heißt unter dem Jade-Tempel. Und ja, das ist auch schon fast das Beste daran. Der Titel ist nämlich cool. Es gibt eine kleine Festung, einen Brunnen und einen mit einem Wassersystem verbundenen Tempel. Klassisch, absolut okay, aber nichts, wo wir jetzt länger drüber reden müssen. Ich mag auch die finale Regel, denn wir kriegen ja bei Herr der Labyrinthe Regeln für das Bekämpfen oder Ausschalten oder kluge Umgehen von Monstern plus Goldmünzen. Hier gibt es noch die Zusatzregel, dass jeder Trip nach Morde irgendein Ergebnis zeigt, irgendwas, was die Gruppe findet, jedem Charakter neben allen anderen EP noch 100 Zusatz-EP gibt. Das ist okay, das sollen sie sich dann auch verdient haben, wenn sie sich in diese gefährliche Region getraut haben. Ja, insgesamt ein cooles Booklet. Das Abenteuer könnte ein bisschen mehr Pep haben, aber mir gefällt das, dass es hier so eine Maschinerie gibt, die den Dungeon generiert. Das ist clever gemacht. Das ist mal ein bisschen was anderes. Das gab es im Jahr 2011 oder auch 10 noch nicht so oft.
Es werden bald die großen Kriege zwischen den 2010 und 2011 Fraktionen ausbrechen, befürchte ich.
Ich werde allen mein gedrucktes Booklet mit 2011 drauf um die Ohren haben. Aber lustigerweise, auf dem Players Guide steht tatsächlich 2010. Die beiden anderen Guides haben 2011 und das Cover, der Umschlag, hat auch 2011. Das heißt, wir, die wir das gedruckte Teil besitzen, haben natürlich recht, das ist ja klar.
Natürlich. Gut, also wagen wir uns an den Referee's Guide to Lesserton. Ja, wie bereits gesagt, doppeln sich hier einige Texte im Spielleitungs- und Spielerinnenband. Da gibt es ein paar Redundanzen. Und das ist ja auch direkt zu Beginn des Bandes der Fall, denn die Geschichte rund um Lesserton kennen wir ja schon. Und dann folgt ein Kapitel, das als das Orkin Problem betitelt wird und das tatsächlich aus heutiger Sicht ein Problem darstellt. Ich wünschte, die Autoren hätten dieses Kapitel ausgelassen, denn wir bekommen hier eine Beschreibung darüber, wie sich die körperlichen Merkmale der Orkin verbreitet haben und auch noch verbreiten. Und ja, Vergewaltigung ist auch ein Teil davon. Und dann bekommen wir noch Genetikregeln, so würde ich es vielleicht mal nennen, in Form einer Tabelle, wie welche Merkmale des Orkin-Bluts vererbt werden. Und hier fallen dann so Begriffe wie reinblütige Menschen. Und das ist maximal unangebracht und in meinen Augen auch wirklich problematisch. Ich würde dringend dazu raten, diesen Teil aus dem Spiel rauszulassen. Also ich finde, man kann ruhig Rassismus und Diskriminierung am Spieltisch thematisieren, idealerweise durch Antagonisten. Aber wie es hier ins Setting integriert wird, das ist maximal unschön. Also diesen Teil würde ich definitiv rausstreichen. Das braucht man heute wirklich nicht mehr und stellt auch sicherlich für einige durchaus ein Problem dar und für mich auch. Und Lesserton ist jetzt nicht nur eine rassistische Gesellschaft, wie wir erfahren, sondern auch eine maximal kapitalistische Gesellschaft. Das heißt, wer reich ist, ist angesehen und Fremde sind nur ein Mittel zum Zweck. Also man akzeptiert sie halbwegs, weil man sie eben ausnehmen will. Und dann finden sich in diesem Teil des Buches noch ein paar Werteänderungen für Charaktere, weil ja alle in der Stadt diebisch unterwegs sind und ein paar Zufallstabellen für NSC und ein paar Regeln für die Ausrüstung von AbenteurerInnen. Und dann ist der erste Teil dieses Bandes auch schon vorbei.
Ja, und das ist auch tatsächlich der unspannendste und unerfreulichste. Der nächste Abschnitt befasst sich mit dem Leben in Lesserton. Und ich finde schon mal gut, ich weiß als Faustregel, eine Goldmünze pro Tag reicht, um hier einfach auf simplem Level zu überleben, so finanziell. Also da mache ich keine großen Sprünge, aber da habe ich irgendwie was zu essen und ein Dach über dem Kopf. Dann wird geklärt, was die Gruppe tun kann. Und zwar Glücksspiel, wie gesagt, Wetten auf 100 Füßler. Es gibt Hundekämpfe, was auch für mich immer ein bisschen problematisch ist. Es gibt auch einen Laden, wo man Hunde trainieren lassen kann und kaufen kann. Auch unerfreulich. Da lasse ich lieber 1000 Füßler laufen und hoffe, dass die danach...
100 Füßler, es sind 100 Füßler.
Entschuldigen Sie bitte. Kleine Tiere mit vielen Füßen laufen. Insekten sind es ja dann auch noch nicht mal, weil 6 Beine haben sie schon gar nicht. Okay, also lasse ich lieber kleine Tiere laufen und hoffe, dass die danach gut gepflegt werden. Dann kann ich Quistblind Painters und Postportal spielen. Und ja, dafür gibt es alles Regeln, wie sich das gehört. Dann gibt es einen Regelmechanismus, wie es in Kneipen zu Schlägereien kommt, ob die Gruppe auf ein Abenteuer stößt oder ob sie ausgeraubt werden und so weiter. Okay, passt. Alles irgendwie sehr langmarig. Die Charaktere können Festivitäten ausrichten. Das finde ich ziemlich cool. Sollten sie mal irgendwann aus Versehen genügend Kohle haben, gibt es Regeln inklusive einer Tabelle, was dabei alles schief gehen kann. Eine ganze Seite widmet sich Trinkregeln und daraus resultierenden Problemen und ein mögliches Unterhaltungsprogramm für diese Festivitäten. Sehr, sehr stark und sogar ein paar exemplarische Stücke mit Titel und wie lange die dauern und sowas finde ich einfach süß. Ich mag das, wenn Sachen so schön ausgearbeitet werden. Es gibt noch, passend zu dem ohnehin schon Problem mit den Orkin und den Menschen und den Orks, gibt es eine Tabelle, für Intoleranz und Reaktionen. Also in welchem Stadtviertel welche Völker wie auf wen reagieren, problematisch. Es gibt Regeln für Handeln, für Dienstleistungen, für Lebenshaltungskosten. Es gibt viele, viele, viele Gerüchte. Auf zwei Seiten gibt es kurze Abenteueraufhänger. Aber mein Favorit in diesem Kapitel ist definitiv die Tabelle, mit welchem Erfolg ich in welchen Vierteln betteln kann. Spoiler! In den Heights und Kinswallow würde ich eher nicht betteln. Das verspricht nicht viel Gewinn und große Probleme eher. Dann gibt es einen Abschnitt zu Gefahren auf der Straße, alles zwischen TaschendiebInnen und RäuberInnen. Und auf Seite 4 wird dann die Gerichtsbarkeit beschrieben. Sei es, wenn die Charaktere ÜbeltäterInnen geschnappt haben oder selbst von der Stadtwache in Flagranti erwischt wurden. So hat beispielsweise die Wache Spielwerte in sämtlichen Rängen von der simplen Wache bis hin zur ranghöchsten Bice Songbillay. Es gibt präzise Regeln und Tabellen für Bestechungen und wir erfahren alles über Bestrafungen bis hin zur Todesstrafe, die bei Totschlag oder Mord fällig werden kann. Allerdings erst nach einem geregelten Prozess mit Verteidigung und allem Pipapo. Das heißt, da können wir dann auch noch irgendwie Boston Legal das Rollenspiel zwischenschalten. Das ist, glaube ich, von solchen OSR-Settings das Einzige, was Gerichtsregeln hat und auch VerteidigerInnen vorschlägt. Also mal was anderes.
Okay, ich habe da noch einen Teil des Buches, den du, Moritz, als restlichen Kram in der Vorbereitung bezeichnet hast.
Ja, ich habe dir nur das gute Zeug gegeben.
Und dieser restliche Kram ist zum einen die Beschreibung eines geheimen Machthabers in Lesserton und ein Abenteuer, das sich um die Machenschaften dieses Machthabers dreht. Und wir erfahren hier also etwas über Peter Robermond, also Robermonde, dessen Nachname übrigens ein Anagramm für Demon Boar ist. Das wird nachher noch wichtig.
Bist du da selber drauf gekommen?
Nein, das wird nämlich erklärt im Text. Aber der im Geheimen einen Großteil der Stadt besitzt und außerdem eine Geheimorganisation von Dieben und Assassinen betreibt, die als The Brush bezeichnet wird, wofür mir leider keine treffende Übersetzung eingefallen ist. Aber Lesserton wäre nicht Lesserton, wenn hinter dem geheimen Machthaber nicht ein weiterer geheimer Machthaber stecken würde. Und das ist Devon Lewis, der ein Lykanthrop und zwar ein Demon Boar ist. Und Robermund nur als Schachfigur für seine eigenen Zwecke missbraucht.
Ich wette, da kommen alle drauf, dass das Demon Boar eigentlich heißt.
Gut möglich.
Nein. Sicher nicht.
Und den Machenschaften von Devon Lewis können die SpielerInnen dann in einem Ermittlungsabenteuer mit dem Titel Deadly Chances begegnen, indem sie einen Mord im Myriadrom aufklären sollen, was ja schon mal ganz cool ist, hinter dem natürlich Peter Robermunde bzw. Devon Lewis steckt und der sich als relativ vertrackt darstellt. Nett im Abenteuer ist auf jeden Fall Forrester Greelwood, eine Pseudo-Sherlock-Holmes-Figur, die in dem Abenteuer auftaucht und den Spielenden durch seine völlig falschen Schlussfolgerungen in Anführungsstrichen weiterhilft. Es gibt auch eine Illustration von diesem Charakter auf der Seite 43 dieses Bandes und ich sag mal, die Ähnlichkeiten sind frappierend zwischen dem tatsächlichen Sherlock Holmes und der Figur, die hier entwickelt wurde. Selbst das Violine spielen wurde integriert. Der kann dann sicherlich als Comic Relief die Stimmung vielleicht ein bisschen auflockern und ganz gut funktionieren. Das Abenteuer, vor dem ich jetzt nicht so ein Riesenfan bin, es ist ein Ermittlungsabenteuer im OSR-Bereich. Ich weiß nicht genau, wie gut das funktionieren kann, aber immerhin hat das Abenteuer, wenn es denn gelöst wird, einen Impact auf das Setting und das gefällt mir dann wiederum ganz gut, sodass ich es als okay einstufen würde.
Okay. Der größte Teil, wenn du damit durch bist, mit dem restlichen Kram, der größte Teil befasst sich mit den Ladengeschäften, die es so gibt. Und da gibt es zum einen sämtliche Ladengeschäfte, die schon im Players Guide vorgestellt wurden, mit genaueren Beschreibungen. Aber ich habe zusätzlich zu denen noch ein paar andere schöne gefunden. Und zwar gibt es am Marktplatz A Pacious Relaxing Massage. Und was da passiert, ist uns allen klar. Aber nett ist, dass es da einen Abenteueraufhänger gibt, denn ein mit den SC befreundeter Dieb ist dort zu Gast und wird wenig später versteinert im Sumpf gefunden. Da haben wir ja alle schon ein kleines Abenteuer direkt im Kopf. Sehr cool ist auch in The Heights der Autor Carlos Schmerzfeder. Der schreibt nämlich gerade ein Monsterbuch. Und überall liegen halt so einzelne Zettel mit Monsterbeschreibungen so rum. Und für den richtigen Preis verrät er den SC seine Geheimnisse. Sprich, Ich bezahle dem eine gewisse Summe und dann kann die Spielleitung den SpielerInnen den Eintrag im Labyrinth Lord Monster Handbuch vorlesen. Und zwar laut und genau einmal. Das heißt, die müssen dann gut aufpassen und haben so ein bisschen zusätzliches Wissen bekommen. Finde ich ganz witzig so als Mechanismus. Mein Favorit ist allerdings in Kinswallow das Geschäft Gronk Make Sausage. Das ist ein schwerer Wursthersteller, der alles an Fleisch aufkauft, was ihm irgendwie angeboten wird. Und auch da gibt es einen Abenteueraufhänger zu, denn ein SC findet einen Kupferring mit einem mysteriösen Symbol darauf in seiner Wurst. Und auch da kann man dann vielleicht weiter erkunden, wie dieser Kupferring den Weg in die Wurst gefunden hat. Sehr, sehr, sehr knuffig alles. Insgesamt sind diese Geschäfte großartig. Die haben alle schöne Namen, die haben alle schöne Ideen, die meisten davon haben Abenteueraufhänger. Sie haben alle eigene, weiß ich nicht, zum Beispiel Geschäfte haben eigene Ausrüstungslisten, was man da berappen muss, wenn man irgendwas kaufen will. Das ist echt unfassbar liebevoll gemacht. Ja, und weil ich mit dem Fazit starten muss, musst du dafür zuerst was zu Layout und Illus sagen. Und ich sag dann nur, ja, finde ich auch.
Ja. Also, Layouts und Illustrationen, wir sagen unseren Standardsatz, der in jeder Gruftschreckenfolge fällt.
Die Frage ist nur, ob das Layout zwei- oder dreispaltig ist. Das ist die einzig spannende Sache.
Es ist zweispaltig und damit durchaus klassisch, würde ich mal sagen. Ich warte auf den Tag, an dem uns etwas Unklassisches über den Weg läuft beim Layout. Der wird bestimmt kommen. Ich habe noch so viel neuen Kram.
Ja.
Da wird es bestimmt was geben. Die Illustration, wir haben uns gerade schon kurz über das Cover unterhalten. Es ist ein Mallencover. Was kann man daran schlecht finden? Also ich finde es großartig. Die restlichen Illustrationen sind allerdings ziemlich rar und in der Qualität, ich würde sagen, eher okay bis schlecht. Also es gibt so ein paar Illustrationen, die mir doch ganz okay gefallen haben, aber die meisten Illustrationen sind doch eher rudimentär gestaltet oder vom Stil her treffen sie einfach nicht so ganz meinen Geschmack.
Vielleicht sind sie auch einfach nur schlecht. Come on.
Ja, oder das und weisen zum Teil auch etwas merkwürdige Proportionen auf, wenn man sich mal den Player's Guide to Lesserton anguckt und einen Blick auf den Halbling wirft, der durch den Raum läuft. Ich hoffe, es ist ein Halbling, ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, eher durchwachsen. Also das Produkt hätte durchaus durch ein paar schönere Illustrationen noch aufgehübscht und verbessert werden können.
Ja, ich kenne ja diese Menschen. Und ja, gegen Maun kann man eigentlich nicht sagen. Und gerade dieser Ork mit der Zweihandwaffe, der so ziemlich zentral auf dem Cover ist, ist echt cool. So ein klassischer Schweineork, wie sich das so gehört. Ja, Steve Zeiser ist der Illustrator der gesamten Illustration, die man innen drin findet. Und ja, der hat einen speziellen Stil, der auch damals noch nicht so seinen Höhepunkt erreicht hatte an Präzision. Das sieht immer so ein bisschen skizzenhaft aus. Die Proportionen passen alle immer nicht so komplett. Schwierig, aber naja. Es sind auch, vielleicht als Trost, es sind nicht schrecklich viele Illustrationen enthalten. Das muss man hier mal positiv erwähnen. Vielleicht noch so als kleines Ding, die schöne Karte, die wir auf dem Player's Guide to Lesserton haben, die ist von Mark Allen und auch die, einmal sieht sie irgendwie langmarig aus und zum anderen ist Mark Allen natürlich einer, den ich kenne. Der hat 2009 irgendeinen fetten Preis für Oldschool-IllustratorInnen gewonnen und deswegen habe ich ihn dazu gezwungen, das Cover für meine Lahm-Chroniken zu bauen mit dem Koboldkönig, der in die Weisheitskugel reinschaut. Also Mark Allen, der kann was und diese Karte ist auch einfach nur gut. Deswegen wird die auch zweimal verwendet im Buch, wie sich das gehört. Ja, die anderen Illustrationen werden nicht zweifach verwendet. Da ist auch irgendwo in dem Abenteuer, was ich mir angeguckt habe, ein ganz merkwürdig tanzendes Skelett, was zu einem Raum passt, wo kein Skelett drin ist. Alles etwas verwirrend. Naja, also das Cover sieht gut aus. Innen drin wird es schwieriger, aber naja, das muss ja nicht nur mit Illustrationen punkten, denn ich möchte mit dem Fazit starten und ich finde das ein verdammt starkes Teil und das lässt sich auch so damit direkt leiten und ich brauche da nicht viel Vorbereitung. Ich finde die Stadt super, wenn man sich die schwierige Orkin, und wir reden da nicht von einer weiblichen Ork-Dame, sondern das ist wahrscheinlich so ein zusammengezogenes Orkin oder sowas, Und hier reden wir wieder nicht von dem Ding, was unten an eurem Kopf dran ist, sondern vom Englischen. Es ist alles schwierig. Ich komme aus der Nummer irgendwie nicht raus. Also wenn man das wegnimmt, ist es durchaus eine echt stabile, interessante Stadt. Die Geschäfte haben alle super Namen, sodass ich mir da sofort was drunter vorstellen kann. Und die Ruinen von Moor sind einfach mal ein anderer Dungeon als viele andere Dungeons auch. Ich finde das Ding sehr, sehr stark und hatte das gar nicht so gut in Erinnerung.
Ja, dann kann ich ja deinem Fazit nicht mehr so viel hinzufügen.
Außer, dass du es scheiße findest.
Nein, also scheiße, dieses Wort würde nicht über meine Lippen kommen. Da würde ich Ärger mit meinem Sohn bekommen. Nein, also es bietet ganz viele Aspekte, die man sicherlich positiv herausstellen muss. Ich finde auch, die Stadtbeschreibung ist wirklich gut gelungen. Es gibt viele Dinge zu entdecken für SpielerInnen und für Charaktere. Das Gleiche gilt natürlich auch für das, was du über die Stadt Moor gesagt hast. Auch das gefällt mir ziemlich gut, dass man hier quasi auch auf Seite der Spielleitung einen Entdeckungsfaktor hat und nicht direkt alles weiß, was auf einen zukommt. Und so bleibt es auch für beide Seiten spannend. Wie gesagt, ich stoße mich sehr an dieser, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, problematischen Rassismus-Tabelle. Ich weiß auch nicht, was die Autoren da geritten hat, dass sie so etwas unbedingt integrieren wollten in ihr Produkt. Aber ansonsten, ja, finde ich es auch interessant und würde es auch spielen. Nur, wie gesagt, was du auch schon mehrmals erwähnt hast, es erinnert doch sehr stark an eine weitere, nicht ganz unbekannte Stadt, die vielleicht ja auch nochmal einen Ableger in irgendeinem anderen Rollenspielsystem bekommen hat. Und da muss man sich dann überlegen, zu welcher Stadt man dann greift.
Ja, bei ihr, das ist ja definitiv so ein Einsteigermodell, möchte ich sagen.
Und deutlich günstiger wahrscheinlich. Das PDF ist günstig zu haben. Gut, alles klar. Damit haben wir dieses Produkt der alten Schule besprochen und werden uns nächstes Mal einem sehr neuen und bunten Produkt widmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ich habe glücklicherweise gar keine Erinnerung, deswegen lasse ich mich überraschen, genau wie unsere ZuhörerInnen. Sehr gut.
Also es wird grafisch auf jeden Fall was deutlich anderes. So viel können wir schon mal sagen. Ob es uns dann gefällt, grafisch und optisch, das wird sich noch zeigen. Alles klar. Wir hören uns also beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/Gruftschrecken, unter twitter.com/Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.